Also heute geht es um eine von diesen häufig gestellten Fragen. Natürlich können wir nicht alle beantworten, aber das schon mal so als Preview fürs nächste Mal. Beim nächsten Mal auf dem Sonnendeck kann jeder seine Fragen, die er noch hat, kurz loswerden und ich werde versuchen, kurze Antworten drauf zu geben. Das heißt, das wird dann per SMS funktionieren. Wir erklären das noch genau. Man schickt eine SMS an eine Nummer und der Frank bekommt die dann und flüstert mir dann die Fragen zu. Und dann haben wir hoffentlich eine gute Church Zone, die mal ganz anders ist. Aber Gerechtigkeit, da geht's heute drum. Ist Gott gerecht? Wir haben eben schon vom Frank ganz klar gehört, er muss gerecht sein nach diesem Ergebnis von gestern. Allerdings, wer das Spiel Uruguay-Ghana gesehen hat, der wird vielleicht denken, oh, ob er so gerecht ist, also ob die Situation so gerecht ist. Also so rauszufliegen, richtig böse. Gestern übrigens auch nochmal beim Spanien-Paraguay irgendwie 3 Elfmeter vergeben, beziehungsweise 3 Elfmeter hintereinander und den einen nur deswegen vergeben, weil man irgendwie auf den Schiedsrichter nicht geachtet hat. Wir kennen das Gerechtigkeitsempfinden und ich glaube, wir entwickeln das schon von Kind auf. Jeder von uns hat schon als Kind, als Teenager erlebt, dass da Situationen gab, wo wir uns ungerecht behandelt gefühlt haben. Also irgendwas ist passiert. Und wir denken, das kann nicht sein. Du erinnerst dich wahrscheinlich irgendwie in der Family damals, zu Hause, in der Schule, auf dem Spielplatz, Sportverein, was weiß ich. Das sind meistens dann solche Dinge, die dann zu einer Anekdote werden und die man gerne so in einem Familientreffen oder Klassentreffen oder wenn man Freunde sieht, immer wieder mal gerne erzählt, weil es irgendwie doch so unglaublich war, so ungerecht damals für einen. Bei mir war das zum Beispiel als Teenager, ich glaube, das war in der 7. Klasse im Physikunterricht, da gab es in dem Physiksaal so hohe Tische, wo man so Experimente drauf machen konnte mit Wasseranschluss und Gasanschluss und Stromanschluss und so. Und irgendeiner aus der Klasse hat rausgefunden, dass ein Lehrer vergessen hatte, den Gashaupthahn vorne zuzudrehen. Das heißt, wir konnten also an den Tischen so ein bisschen Gas mal rauslassen. Das hat er irgendwie rausgefunden, hat halt rumgefummelt und plötzlich kam Gas. Sprach sich natürlich ganz schnell rum in der Klasse und war natürlich eine super Gaudi. Wir haben da also ein bisschen Gas immer rauskommen lassen, so, weil es stinkt natürlich und alle ein bisschen Panik und so. Fanden wir ganz toll. So lange, bis dieser Geruch nach vorne zum Lehrer kam. Dann ging natürlich die Bombe hoch. Also nicht, weil es dann explodiert ist, sondern weil der Mann da vorne explodiert ist. Und kam der Konrektor, Riesenstandpauke und natürlich die Frage, wer war's? Und nach haben sich dann die Leute gemeldet. 5 waren beteiligt. 5 haben diesen Scheiß gemacht. Ich war natürlich dabei. Aber 4 haben sich nur gemeldet. Und derjenige, der das Ganze angefangen hatte, der es rausgefunden hat, der hat sich natürlich nicht gemeldet. Wir waren ja keine Arschlöcher, wir haben den jetzt nicht irgendwie verpfiffen, aber wir waren stinkesauer, weil wir mussten stundenlang nachsitzen, irgendwo in der Oberstufe im Physikunterricht nachmittags und mussten einen bescheuerten Aufsatz schreiben zum Thema, warum ich keinen Gashahn aufdrehen darf. Und war natürlich super motivierend, vor allen Dingen zu wissen, der chillt jetzt irgendwo am Baggersee oder sonst was und wir sitzen hier. Es war Sommer, es war saugeiles Wetter, es war richtig hart. Wir haben uns gedacht, im Vorbereitungsteam von der Church Zone, vielleicht hat der ein oder andere auch so eine Anekdote zum Thema Gerechtigkeit. Wir haben uns ungerecht behandelt gefühlt, weil wir gedacht haben, der Typ, der geht jetzt irgendwie frei aus und wir müssen jetzt hier das ausbaden. Vielleicht fällt jemand spontan so ein Ding an, so eine kurze Geschichte, dann kann er das Mikro haben und es schnell erzählen, weil ich glaube, das würde uns alle ein bisschen belustigen und wäre, glaube ich, eine coole Sache. Gibt es da jemanden, der ganz spontan sagen würde, aus meiner Kindheit, diese Sache würde ich gerne erzählen? Ja, oder du bist noch Jugendlicher, kein Problem, also. Der Ralf, genau. Also man kann natürlich auch am Platz sitzen bleiben, aber der Ralf kennt das schon hier deswegen.
Ja, also ich hoffe, ich kriege die Story gut hin. Wir waren, ich denke, 8., 9. Klasse. Und alle Eltern denken ja, ihre Kinder saufen nicht, trinken nichts. Ist natürlich auch so. Ne? Das eigene Kind macht sowas nicht. Es war Schulparty, wir waren zu mehreren unterwegs am Bahnhof, hatten Alkoholiker dabei, was getrunken. Irgendwann waren wir nur noch zu dritt, sind weiter rumgezogen. Die anderen sind schon zur Party gegangen, die sind nicht irgendwo umgefallen oder so. Und ja, dann waren wir so vorm Tengelmann. Der eine von uns, der Flo, legt sich hin und bleibt liegen. Wir haben uns gedacht, ach, der simuliert so ein bisschen, alles kein Problem, der steht schon wieder auf. Ich bin weitergegangen mit dem Kumpel an den Bolzplatz. auf dem Weg zur Schule. Denke mir, Mensch, wo bleibt denn der Flo? Da muss ja irgendwas sein. Bin zurückgegangen, habe dem Olli gesagt, bleib bitte hier stehen, ich komme dann gleich wieder. Habe den Flo nicht mehr gesehen, bin zurück zu dem Bolzplatz, habe den Olli nicht mehr gesehen. Die Nacht, minus 12 Grad, ja, also kann doch einiges passieren, gerade mit Alkohol im Blut. Bin zur Schule, habe den erstbesten Lehrer angesprochen, den man eigentlich auf sowas nicht anspricht. Habe mit dem Lehrer vereinbart, wir fahren zu den Eltern vom Olli und fragen mal, ob er noch zu Hause ist, um zu wissen, vielleicht ist er irgendwie heimgekommen. Olli war nicht da. Gut, es lief dann noch eine Suche in einem Altenheimpark. Die ganze Schule ist losgerannt, hat die beiden gesucht. Dann sind wir irgendwann zurückgekommen. Der Flo war zur Schule gekommen, Krankenwagen war da. Ab mit schwerem Rausch ins Krankenhaus. Mit Olli, genau da haben wir das zweite Mal nach der großen Suche dann gehört, Polizisten haben ihn auf einer Bank gefunden, in so einer Art Gebüsch vor einer Kirche. Also die Kirche hat vielleicht die Polizisten da hingeschickt, kann man auch sagen, war ein kleines Wunder. Also der hätte da mit Sicherheit schwerere Schäden zumindest mitgenommen. Resultat war natürlich, die Eltern vom Olli haben erfahren, ich war dabei und ich war schuld. War für mich kein großes Problem, ich war es daheim eh immer gewohnt, mein Bruder war sehr brav, ich war immer schuld, auch wenn es nicht immer so war. Ja, es hat Jahre gedauert, bis die Eltern erkannt haben, Mensch, vielleicht ist unser Sohn, der übrigens super in der Schule war, der Chemie studiert hat mit Stipendiaten und so weiter, also der richtig gut war, der Sohn kann es ja nicht sein, dieses kluge Kind kann nicht trinken. Ja, das war eigentlich die Geschichte soweit. Vielleicht war sie nicht ganz so witzig. Ich finde es im Nachhinein witzig, ist eine schöne Anekdote zum Erzählen, wie man früher so drauf war. Ich war übrigens noch, ich will nicht sagen, ich war kein Christ, ich war halt christlich erzogen, ein Stückchen weit, wie es so die Regel ist, aber nicht wirklich gläubig. Ja, vielleicht hat noch jemand andere eine Geschichte. Entschuldige, Klaus, dass ich dir das hier abnehme. Vielleicht auch nicht ganz so unchristlich, saufen gehen und so weiter. Vielleicht gibt es auch noch Kleinigkeiten.
Kein Problem. Also muss nicht sein, aber wenn jetzt jemand noch sagt, würde ich gerne erzählen. Dankeschön, Ralf. Ungerecht, wenn man selber mit 3 oder 4 Leuten unterwegs war und dann nachher den Anschluss bekommt und die anderen nicht, weil die waren ja im Delirium und die konnten ja nicht schuld sein. Also genau. Das sind so Anekdoten, über die lacht man gerne mal, aber es gibt natürlich auch Dinge, die wir ungerecht empfinden in unserer Welt, über die man gar nicht lachen kann. Zum Beispiel die Frage, warum starten wir Menschen so unterschiedlich in die Welt, in unser Leben hinein, mit unterschiedlichen Grundvoraussetzungen. Der eine hat wohlhabende Eltern, der andere hat Eltern, die von Hartz IV leben müssen. Der eine hat in der Schule voll drauf, schreibt gute Noten, muss wenig lernen und der andere stresst sich brutal rein, schafft mit Ach und Krach gerade so die Hauptschule. Der eine ist sportlich, athletisch, sieht super aus, der andere kämpft schon als Kind mit Pfunden und ist im Sport immer irgendwie die Niete. Die eine Frau hat von Natur aus eine Figur wie Heidi Klum und die andere hat es eben nicht. Das, was wir als Schönheitsideal so verstehen. Oder der eine Mensch kommt gesund auf die Welt, der andere wird gleich mit Behinderung geboren. Warum kommen wir mit so unterschiedlichen Grundvoraussetzungen auf diese Welt? Ist das nicht ungerecht? Und wenn diese Welt von Gott erfunden wurde, ist natürlich die Frage, die gleich dann kommt, ist dann Gott nicht ungerecht, wenn er das hier so will, wenn er das so haben will? Das ist so die Frage von der heutigen Churchstone. Und ich will versuchen, diese Frage in 3 Schritten zu erklären. Ich hasse eigentlich so 3-Punkte-Ansprachen, weil 3 Punkte sind sehr viel, hört sich wenig an, aber es ist sehr viel und eigentlich finde ich zu viel, um sich das wirklich merken zu können. Aber an der Stelle bei der Ausarbeitung bin ich irgendwie nicht drum herum gekommen, weil ich gedacht habe, irgendwie, da würde was fehlen. Von daher, ihr seht es, an den Tischen gibt es so Zettel, wo ihr gerne einfach mitschreiben könnt oder auch mitdenken könnt und immer seht, wo ich gerade bin. Deswegen gibt es eben diese A5-Zettel in verschiedenen Farben mit den 3 Punkten. Und natürlich kann jeder da das draufschreiben, was er will, was ihm wichtig ist, was er sich merken will. Hinten drauf ist ja auch noch Platz. Genau, also fangen wir mit der Frage nochmal an. So, jetzt bin ich hier ein bisschen nass geworden, aber kein Problem. Das ist immer schwierig, wenn man hier so... Gut. Also, die Frage ist... ist Gott gerecht oder nicht? Und ich will dazu zunächst mal sagen, in der Bibel steht tatsächlich, dass Gott gerecht ist. Das steht immer wieder da, das ist keine Einzelaussage. Zum Beispiel in dem Liederbuch der Bibel, also wo 150 Lieder aufgeschrieben sind. Dankeschön, Sarah. dem Psalmbuch, da steht an ganz vielen Stellen sowas wie dieser Satz, den wir uns mal anschauen. Du bist ein gerechter Gott, darum hilf mir und rette mich. Da fühlt sich also jemand im Unrecht und bittet Gott um Hilfe, weil Gott gerecht ist, weil er ihm helfen kann. Oder im Buch Hiob, um das es ja bei der letzten Church schon ging, da fängt der Hiob an zu denken, dass Gott ungerecht ist in seiner Situation. Und darauf bekommt er die Antwort: Willst du Gott den Gerechten für schuldig erklären, ihn den Allmächtigen? Hallo? Und so gibt es viele Aussagen in der Bibel, die klar sagen, Gott ist ein gerechter Gott. Nur, und das ist jetzt ganz wichtig, wenn in der Bibel das Wort gerecht oder Gerechtigkeit oder ungerecht steht, dann meint das teilweise was anderes, wie das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Die Bibel ist ja ursprünglich im Hebräischen und im Griechischen geschrieben. Und das griechische und hebräische Wort für gerecht ist nicht deckungsgleich mit dem deutschen. Also jeder, der sich so ein bisschen mit Sprachen auskennt, weiß, das ist ganz normal. Also was bedeuten diese Sätze in der Bibel, wo steht, Gott ist gerecht? Zunächst mal meint es, und das kennen wir eigentlich vom Thema gerecht, Gott ist ein gerechter Richter. Er richtet und beurteilt Menschen und Situationen gerecht. Also dieser Satz, Gott ist ein gerechter Richter, der kommt tatsächlich wortwörtlich immer wieder in die Bibel so vor. Und jeder, der von uns schon mal in einem Gerichtsprozess war, entweder als Angeklagter oder als jemanden, der eine Klage eingereicht hat, der hofft, dass zumindest der Richter gerechte Urteile fällt. Natürlich nach bestem Wissen, laut der Beweislage ist es klar. Aber beim Richter geht man davon aus, bei den Rechtsanwälten, da wissen wir, dass die oft das Recht ein bisschen verdrehen. Ihnen geht es nicht unbedingt, das Recht zu vertreten, sondern darum, dass das Urteil für den Mandanten möglichst günstig ausfällt. Ist eigentlich auch verständlich. Aber vom Richter, vom Gericht an sich erwarten wir eine gerechte Rechtsprechung. Nichts ist schlimmer als ein bestochener, bestechlicher Richter. Und in diesem Sinn sagt die Bibel, Gott ist ein gerechter Richter. Er ist der gerechte Richter. Er ist nicht bestechlich. Er richtet jeden gerecht. Das meint, er kennt die Situation, die Hintergründe ganz genau. Er wird kein Detail vergessen, wenn es darum geht, den Menschen zu beurteilen. Also wenn ein Mensch schon im sozialen Brennpunkt aufgewachsen ist, wenn seine Eltern Alkoholiker waren oder gewalttätig, wenn das der Grund ist, warum seine Lebensgeschichte irgendwie in so ein kriminelles Milieu abrutscht, dann weiß es Gott. Und Gott wird diesen Menschen mit diesem Wissen beurteilen. Genauso, wenn jemand ein gutes Zuhause hatte, gefördert wurde, in einem liebevollen Umfeld groß geworden ist, dann spielt das eine Rolle für Gott, wenn er diesen Menschen beurteilt, ganz klar. Gott ist gerecht, er richtet, beurteilt gerecht. Das ist uns geläufig, also das kennen wir noch so von unserem deutschen Verständnis, ein gerechter Richter. Das nächste ist, wenn in der Bibel steht, Gott ist gerecht, meint das, Gott bringt Menschen, die Unrecht tun. Also Menschen, die Unrecht tun, bringt Gott wieder zurecht. Also so ein Gerechtigkeitsbegriff ist uns fremd. Das würde ja heißen, der gerechte Richter beurteilt nicht nur gerecht, sondern er setzt sich dafür ein, dass der Schuldige wieder auf den richtigen Weg kommt. In diesem Zusammenhang wird in der Bibel über Gott Folgendes gesagt. Das können wir uns auch mal anschauen. Gott ist treu und gerecht. Deswegen weist er Sündern den Weg. Das ist vielleicht neu. Also Gott ist, eigentlich würden wir denken, Gott ist treu und gerecht, deswegen straft er den Sünder und den Gerechten spricht er frei. Nein, Gott ist treu und gerecht, deswegen weist er dem, der Fehler hat, auf den richtigen Weg zurück. Ich formuliere das mal für uns heute. Gott will uns, da wo wir Fehler machen, wo wir anderen Unrecht tun, wo wir der Grund für Ungerechtigkeit in der Welt sind, da will er uns zurechtbringen. Das heißt, uns helfen, unsere Fehler zu vermeiden, unsere Fehler einzusehen, uns zu entschuldigen, uns zu helfen, wieder gerecht zu leben. Und das bedeutet, dass Gott gerecht ist in der Bibel. Aber noch mehr, Gott ist auch gerecht, weil er sich dafür einsetzt, in diesem Zusammenhang, dass das Recht siegt. Also nicht nur objektiv, so nach dem Motto, ganz zum Schluss soll das Recht rauskommen, sondern in dem Sinne, er will, dass das Recht in dem Leben der Einzelnen siegt. Der, der Fehler macht, der schuldig wird, der soll auf den richtigen Weg kommen. Gott setzt sich dafür ein, dass Ungerechtigkeit aufhört, dass ungerechte Situationen in unserer Welt sich ins Gute verändern. Also da, wo Kinder missbraucht werden, da, wo Menschen ausgenutzt werden, wo Lügen, Korruption den Alltag beherrschen, wo Menschen unter anderem Menschen leiden müssen, da setzt sich Gott dafür ein, dass diese Situation aufhört, dass das Gute siegt. Und zwar nicht nur in dem, der unterdrückt wird, sondern auch in dem, der unterdrückt. Also das bedeutet in der Bibel, so mal ganz kurz gefasst, Gott ist gerecht. Da könnte man jetzt eine Doktorarbeit drüber schreiben und jahrelang drüber forschen, weil es da sehr viele Nuancen noch gibt, die man beschreiben könnte. Aber so im Groben, er ist ein gerechter Richter und er vergibt Menschen ihre Fehler, ihre Schuld und er will sie verändern, zurechtbringen. Und in diesem Zusammenhang setzt sich Gott für Gerechtigkeit ein. Also das ist mal so das Erste, was die Bibel unter Gerechtigkeit versteht. Mir war das wichtig, dass wir das, wenn jemand so einen Satz in der Bibel liest, einfach richtig einschätzen kann, was damit gemeint ist. Aber irgendwie ist das natürlich dann Theorie, weil wir empfinden ja in unserem Leben trotzdem oft Unrecht und wissen nicht so genau, wo Gott da im Spiel ist. Also ich habe das eben gesagt, diese ungerechten Voraussetzungen im Leben, reich, arm, hübsch, hässlich, begabt, unbegabt, ist das nicht ungerecht? Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, wenn wir darüber nachdenken und dann so ein bisschen den schwarzen Peter Gott zuschieben, dass wir merken, eigentlich haben ja viele von diesen Situationen gar nicht unbedingt was mit Gott zu tun. Gott hat jeden Menschen sehr unterschiedlich gemacht, unterschiedlich auf diese Welt kommen lassen. Gott hat quasi ein unglaublich vielseitiges Mosaik erschaffen. Und wir Menschen legen jetzt fest, welche kleinen Mosaiksteinchen die guten sind und welche die schlechten sind. Und damit führen wir eine Wertigkeit ein, mit der wir plötzlich sagen, also zum Thema Schönheit, diese Frau sieht aus wie Heidi Klum, die ist schön und dieser andere entspricht nicht unserem Schönheitsideal, deswegen ist die nicht schön. Aber objektiv hat das ja eigentlich gar nichts damit zu tun, ob der eine, die eine schön ist oder die andere nicht, weil das ist unser Schönheitsideal. Es gibt andere Kulturen bis heute, andere Länder, in denen gelten korpulente Frauen als schön und begehrenswert. Da wäre Heidi Klum irgendwie hässlich. Das ist für uns schwer vorstellbar, weil wir das in den Medien so massiv haben, aber es ist so. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Heute hat jemand, der ein Denker ist, der intellektuell voll drauf hat, der hat beste Voraussetzungen fürs Leben. Wenn er sich ein bisschen geschickt anstellt, kann er vielleicht sogar Millionen machen. Jemand, der praktisch begabt ist, der die Hauptschule, also so intellektuell mit Ach und Krach schafft, der wird nicht verhungern. Wenn er das Gute drauf hat, so praktisch, dann wird er sich ganz gut durchs Leben so schlagen können, aber der wird da nicht besonders weit mitkommen in unserem Verständnis. Aber auch das liegt ja objektiv nicht daran, weil intellektuell besser als praktisch begabt ist. So funktioniert unsere Welt heute, dass jemand, der eben intellektuell ist, irgendwie, was weiß ich, Manager werden kann und der andere, der ist halt irgendwie Schreiner oder so. Aber vor 500 Jahren wäre das völlig anders gewesen. Da hätte zum Beispiel der, der Praktiker war, gut den Hof seines Vaters übernehmen können. Und der Denker in der Familie, mit den zwei linken Daumen, der wäre immer durchgefüttert worden, weil sein Vater hätte gar kein Geld für eine Schulbildung, geschweige denn für eine universitäre Ausbildung gehabt. Und merkt ihr, so verändert sich unsere Welt und so sind die Wertigkeiten anders. Und insofern ist es schwierig, das alles Gott zuzuschieben, sondern wir haben die Welt so gebaut und deswegen empfinden wir manches als ungerecht und manches als gerecht. Das ist zunächst mal wichtig, wenn wir darüber nachdenken. Aber dann, und jetzt gehe ich einen Schritt weiter, ist es klar, gibt es natürlich auch Situationen, die wirklich von uns aus betrachtet objektiv ungerecht ausschauen. Der eine kommt krank auf die Welt, der andere ist gesund und bis zum Tod super gesund. Der eine hat ständig Pech im Leben, der andere hat das Glück irgendwie löffelweise gefressen, keine Ahnung. Der eine trifft ständig richtige Entscheidungen intuitiv und der andere intuitiv die falschen Entscheidungen. Der eine hat eine Behinderung, der andere hat keine Behinderung. Und in solchen Sachen geht es ja nicht um irgendwelche Dinge, sondern es geht um ganz persönliche Erlebnisse, die jeder von uns hat. Da können wir theoretisch drüber reden, das will ich gar nicht, sondern für mich ist die Frage, was ist eigentlich deine Ungerechtigkeit im Leben, die du als ungerecht empfindest? Um das geht es. Was ist in deinem Alltag das, was du zurzeit als ungerecht erlebst? Und wir haben uns gedacht, das wäre sinnvoll, an der Stelle mal so eine Minute sich Zeit zu nehmen, das aufzuschreiben. Was ist das, wo du denkst, in deinem Leben, das ist ungerecht? Schreib das mal auf. Und das ist sehr persönlich. Das heißt, es kann sein, dass das, was du jetzt aufschreibst für deinen Nachbarn, für deinen Bekannten, für irgendjemanden, völlig uninteressant ist und für ihn gar nicht ungerecht ausschaut. Aber für dich ist es, und das ist wichtig, das wahrzunehmen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um? Und ich hoffe, ich enttäusche dich nicht, wenn ich jetzt sage, in der Bibel und damit für die Menschen, die an Jesus glauben, die eine Beziehung zu Jesus haben, gibt es keine Antwort auf solche Ungerechtigkeit. Ich kann dir nicht sagen, so und so ist das. Eigentlich ist das gar nicht ungerecht oder sowas, sondern es gibt da keine Antwort, warum Gott das zulässt. Warum das, was du jetzt auf deinen Zettel geschrieben hast, da ist. Genauso ging es den Menschen, die zur Zeit, wo die Bibel verfasst wurde, gelebt haben. Zum Beispiel der David, der ist nachher einer der bedeutendsten Könige geworden in Israel. Der hat immer wieder gesagt, warum geht es den Menschen, die dich nicht anerkennen, Gott? Warum geht es denen so gut? Den Menschen, denen du Gott scheißegal bist, denen geht's gut. Und mir geht's schlecht, obwohl du mir so wichtig bist, Gott. Der Jeremia hat es auch einmal sehr klar gesagt. Wir schauen uns mal diesen Satz aus der Bibel an. Der Jeremia war ein Prophet damals, also einer, der die Aufgabe hatte, so zwischen Gott und den Menschen zu kommunizieren. Der hat gesagt, Gott, wenn ich dich anklagte, dann würdest du am Ende ja doch Recht behalten. Trotzdem will ich mit dir über die Gerechtigkeit reden. Warum geht es den Menschen, die dich missachten, so gut? Warum leben alle, die dir untreu sind, in Ruhe und Frieden? Das gibt's doch nicht. Und er selber hat richtig Stress bekommen, weil Gott ihm so wichtig war. Der musste Angst haben, dass er umgebracht wird. Gott ist gerecht, das sagt er. Aber für uns gibt vieles gar keinen Sinn. Und für uns scheint es ungerecht zu sein. Und es ist auch wichtig, dieses persönliche Empfinden wahrzunehmen. Und ich glaube, was wir von diesem Jeremia hier lernen können, von dem David, von den anderen Leuten in der Bibel, die haben Gott das so erzählt. Die haben nicht gesagt, oh, ich bin fromm, ist alles gut und haben das runtergeschluckt, sondern die haben gesagt, Gott, es kotzt mich an. Das geht nicht. Und ich mache dir Mut, das, was auf deinem Zettel steht, erzähl es Gott, sag es Gott, dass du es unfair findest, dass du das nicht packst. Vielleicht trauerst du darüber und weinst, weil es so verdammt wehtut. Das ist okay. Manche Psalmen, die der David gedichtet hat, die hat er garantiert mit Tränen in den Augen gedichtet oder vielleicht hat er dabei geheult, weil es ihm so wehgetan hat. Aber der war halt Musiker und der hat daraus Lieder gemacht. Und ich glaube, wenn wir so damit umgehen, dass wir das Gott erzählen, dass diese Ungerechtigkeit, das, was wir als ungerecht empfinden, dann hilft uns das, diese Dinge zu tragen. Dann können wir das damit loslassen, bei Gott abladen. Dann wissen wir, der trägt mit. Das, was uns so schwer fällt zu tragen, da ist er dabei. Also mir persönlich hilft das, solche Sachen Jesus zu erzählen. Aber das muss man natürlich praktisch tun. Das kann ich dir jetzt so sagen, wie das bei mir ist. Jeder Einzelne muss das selber ausprobieren. Sag Jesus, was dich an Ungerechtigkeit ankotzt. Und es wird dir helfen. Das macht nicht gleich alles gut. Aber du wirst merken, es wird dir helfen, loszulassen. Und vielleicht ändert sich dadurch auch deine Blickrichtung, dass du plötzlich merkst, vielleicht ist es doch ein bisschen anders, wie ich es bis jetzt gesehen habe. Das ist so die Sache mit unseren Situationen, wie wir, wenn wir Ungerechtigkeit empfinden, damit umgehen können. Und dann das Letzte, was mir noch ganz wichtig war zu dem Thema. Wie geht Gott eigentlich jetzt damit um? Wie setzt er sich für Ungerechtigkeit ein? Ich habe ja eben vorher gesagt, Gott setzt sich dafür ein, dass Ungerechtigkeit aufhört. Er setzt sich für Gerechtigkeit ein. Aber die Frage ist, wie? Wie macht er das? Meistens macht das Gott nicht durch irgendwelche Wunder, irgendwelche übernatürlichen Dinge. Das macht er auch hin und wieder, aber meistens nicht. Sondern Gott braucht, im Grunde genommen braucht er uns. Er will, dass wir uns für Gerechtigkeit einsetzen, wo Ungerechtigkeit herrscht. Er will sozusagen uns dazu gebrauchen, um seine Idee von Gerechtigkeit umzusetzen. Er will, dass wir Gutes tun, wo Böses passiert. Er will, dass wir helfen, wo Menschen schlecht behandelt werden oder wo es Menschen schlecht geht. Er will durch uns Gerechtigkeit aufbauen. Und auch da sind die Aussagen in der Bibel relativ klar. Ich glaube, das habe ich auch noch mal reingestellt. Genau, setzt euch mit ganzer Kraft für die Gerechtigkeit ein. Das sind solche Sätze, die kommen immer wieder in der Bibel vor, wo gesagt wird, soziales Unrecht, Ungerechtigkeit in unserem Zusammenleben, da sollt ihr euch dafür einsetzen, dass das aufhört. Und dann wäre im Grunde genommen nur noch die Frage, wie man das, wie wir das in unserem Alltag 2010, ist ja ein bisschen anders die Welt wie damals, so als das geschrieben wurde vor 5. Mose, das könnte so vor 3.500 Jahren gewesen sein oder so. Ich glaube, wir können das dadurch umsetzen, dass wir erstmal von uns wegschauen. Auch wenn du in deinem Leben Ungerechtigkeit empfindest, dann kannst du trotzdem dich auch für andere an anderen Stellen für Gerechtigkeit einsetzen. Du musst dich nicht blockieren lassen dadurch, dass du denkst, das ist doch alles ungerecht in meinem Leben. Keine Ahnung, falsche Grundvoraussetzung, ich bin der Depp immer gewesen, irgendwas. Auch wenn du so empfindest, kannst du selber dich für Gerechtigkeit einsetzen. Und vielleicht wirst du dann merken, dass Gott ganz anderes mit dir vorhat und dass diese Grundvoraussetzungen, die du als ungerecht empfindest, vielleicht sogar hilfreich sein können. Praktisch habe ich mir gedacht, da gibt es Menschen im Projekt X, die alte Leute im Altenheim besuchen, die von ihrer eigenen Familie vernachlässigt werden. Das wäre Gerechtigkeit, wo Ungerechtigkeit ist. Oder da babysittet einer die Kinder von einer Familie, die sich das sonst nicht leisten könnten. Also die, den Eltern tut es immer wieder mal gut, weiß ich ja selber, wenn man mal einen Abend frei hat ohne die Kinder. Und dann macht das jemand umsonst, weil er weiß, die Leute können sich das nicht leisten. Oder da versucht jemand mit einem Freund, der sich zerstritten hat, mit einem anderen Freund zu reden. Er versucht zu vermitteln. Gibt es da irgendwie einen Weg, dass ihr doch wieder zusammenkommt? Oder eine Möglichkeit wäre, sich einfach ehrenamtlich in einem Sozialprojekt einzusetzen. Wir werden im Herbst mit dem Jugendhaus in Lechhausen so eine Aktion starten. Das wäre auch eine Möglichkeit, einfach zu sagen, einmal pro Woche, 2 Stunden, 1,5 Stunden setze ich mich für Jugendliche ein, die einen echt schweren Start im Leben haben, weil die im sozialen Brennpunkt groß werden. Oder dass man sich im Urlaub sagt, ich nutze meinen Urlaub und setze ihn ein, um in einem Hilfsprojekt mitzumachen. Der Ralf und die Sarah, die haben da Erfahrungen, die haben das schon mal gemacht, könnt ihr mal fragen. Ist sicherlich eine gute Aktion, auch für sich selber sehr bereichernd. Oder dass man sagt, ich finanziere ein Patenkind in Afrika, in Indien, irgendwo in der dritten Welt, unterstütze es monatlich mit einem bestimmten Betrag. So gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, damit unsere Welt ein Stück gerechter wird. Und das will Gott durch uns tun. Er will uns da gebrauchen. Die Frage ist, ob wir das tun. Es gibt so viele Menschen, die glauben nur theoretisch. Aber an der Stelle kann es praktisch werden. Und ich glaube, da sind wir einfach aufgerufen, das zu tun. Und deswegen am Schluss einfach diese Frage, wo kannst du dich im Namen und im Auftrag von Jesus für Gerechtigkeit in deinem Umfeld einsetzen? Das ist die Frage, um die es geht. Wo kannst du dich in dem Umfeld, wo du lebst, für Gerechtigkeit in dieser Welt einsetzen? Und das bewusst für Gott machen. Ich wünsche mir, dass wir das im Projekt X nie vergessen, dass wir nie so eine Kirche werden, die sich immer nur um sich selber dreht. Sondern dass wir an die Menschen denken, die um uns rum sind und uns fragen, wo ist da Ungerechtigkeit, wo sind wir aufgefordert, Gerechtigkeit zu schaffen. Und ich weiß, dass Gott uns dabei helfen wird und dass wir, wenn wir das tun, ganz unglaubliche Dinge mit Gott erleben werden. Da gibt es sicherlich Dinge noch, die man weiterdenken kann, weiterdenken muss. Nehmt einfach diesen Zettel mit. Wir werden jetzt nochmal einen Song spielen, wo es auch darum geht, um die Ungerechtigkeit, wo wir Gott bitten, hey, tu du was, aber auch selber uns Mut machen. Wir müssen uns einbringen. Genau, wir haben das schon 2-3 Mal gesungen in der Church Zone. Wenn du das kennst, kannst du gerne mitsingen. Kannst aber auch einfach genießen. Und nochmal über das nachdenken, wie Gott dich gebrauchen will, uns gebrauchen will, um Gerechtigkeit auf dieser Welt zu schaffen.